Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Guten Tag und herzlich willkommen. Die Olympischen Spiele überstrahlen im Moment viel. Nicht alles, aber eine ganze Menge. Ein bisschen untergegangen sind deshalb vielleicht die sehr harten Worte von GDL-Boss Klaus Wieselski. Der hat diese Woche im Deutschlandfunk so richtig vom Leder gezogen. Der Gegenstand seiner Wut: die Chefs der Deutschen Bahn. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, einmal Ohren anlegen.
Das Management ist darauf trainiert, auf zwei Dinge. Erstens, regelmäßig Steuergelder abfassen und sie verbraten, ohne die Eisenbahn zu verbessern. Und zweitens, mit einem ausgeklügelten Programm die Menschen zu belügen. Sie müssen einfach selbst Züge fahren. Unsere Führungskräfte fahren große Dienstautos. Die sitzen nie in den Zügen. Die kennen die Malaise nicht. 3500 oberste Führungskräfte, die Kohle abfassen und wo keiner weiß, was sie machen.
Seien wir ehrlich. Oft genug hat der Mann uns in den Wahnsinn getrieben, aber in diesem Fall sind wir wahrscheinlich alle seiner Meinung. Auf jeden Fall redet Klaus Wieselski nicht drumrum. Kommen wir zu unseren Themen für heute. Ab und zu hatten wir ja tatsächlich in den letzten Tagen auch mal gutes Wetter. Und dann fällt es einem durchaus schwer, sich vor den Fernseher zu setzen, um die Olympischen Wettkämpfe in Paris anzuschauen. Hat sich aber oft genug gelohnt, oder? Und zum Glück gehen die Spiele ja auch noch weiter. Wir checken gleich mal mit Abendblatt-Olympia-Reporter Rupert Fabich, was in den nächsten Tagen, also zum großen Finale in Paris, noch so alles auf uns zukommt. Er ist ja für uns vor Ort und berichtet täglich ausführlich fürs Abendblatt bzw. für abendblatt.de. Wir sprechen mit Polizeireporter André Zantwakili über einen 11-jährigen Intensivtäter, der aus der Unterbringung in der Feuerwerkstraße abgehauen ist und jetzt im Ruhrgebiet festgesetzt wurde. Wir starten aber mit einem Blick nach Fuhlsbüttel. Dort gibt es Streit um das Anwohnerparken bzw. um die Fahrzeugflotte vom Carsharing-Anbieter Miles. Angeblich nutzt Miles das Anwohnerparken schamlos aus. Was ist da los? Klären wir. Wir bekommen die Infos aus erster Hand, nämlich von einem betroffenen Anwohner. Und natürlich können wir auch mit der Reaktion von Miles aufwarten. Gehört ja fairerweise dazu, der anderen Seite Gelegenheit für eine Stellungnahme zu geben. Außerdem hören wir auch ganz kurz, was die Verkehrsbehörde zu dem Fall sagt. Aber jetzt schalten wir erstmal nach Fuhlsbüttel. Unser Hörer Sönke Schlüter hat uns geschrieben unter moinhamburg@abendblatt.de folgendes: Ich höre euren Podcast von Anbeginn sehr gerne, am liebsten morgens beim Laufen. Ich finde, ihr habt die richtige Balance in der Berichterstattung und mir gefällt eure klare, aber dennoch unaufgeregte Art und Konzentration auf lokale Themen. Danke, Sönke, für das Kompliment. Obendrauf hat Sönke uns aber auch auf ein Thema aufmerksam gemacht, welches wir sehr spannend finden und deshalb jetzt hier bei Hamburg am Morgen aufgreifen. Ich glaube, Miles wird genau zuhören, denn Sönke schreibt Folgendes. Nachdem wir Anwohner sehr viele Jahre intensiv darum gekämpft haben, Anwohnerparken am Flughafen in Fuhlsbüttel zu bekommen, gibt es jetzt seit einiger Zeit eine komplett neue Situation. Die Firma Miles, deren Angebot ich und viele andere gerne gelegentlich nutzen, missbraucht die Großzügigkeit der Stadt Hamburg extrem. Sönke, wie genau missbraucht denn Miles die Großzügigkeit der Stadt Hamburg?
Ja, genau. Ich bin Anwohner am Flughafen. Und wir hatten jahrelang immer das Problem, dass eben halt sehr viele Urlauber hier wochenlang ihre Autos geparkt haben. Und dann haben wir sehr viele Jahre gekämpft dafür, dass es hier Anwohnerparken gibt.
Welche Straße genau?
Ich wohne jetzt in der Etzestraße, aber das betrifft eigentlich alle Straßen hier in Flughafennähe, die fußläufig so erreichbar sind. Genau, Anwohnerparken wurde eingeführt, alles gut. Seit einiger Zeit beobachten wir, dass eben halt die Firma Miles zunehmend ihre Fahrzeuge hier hinstellt, was ich erstmal prinzipiell gut finde. Ich benutze das auch ganz gerne mal, finde ich auch ein tolles Angebot. Aber jetzt in letzter Zeit ist eben halt eine Systematik zu beobachten, dass da ganze Gruppen an jungen Männern kommen, so 10, 15 junge Männer, und ganze Fahrzeugflotten in die Anwohnerstraßen verlagern. Hab die dann auch mal angesprochen, gefragt, was sie denn da machen. Und da sagten sie mal, ja, sie haben am Flughafen zu wenig Plätze angemietet. Und da wäre es ja praktisch, wenn sie dann die Fahrzeugflotten in die Anwohnerstraßen bei uns in die Etzestraße verlagern würden.
Das heißt,
und das machen sie.
Das heißt, Sönke, 10 bis 15 junge Männer, die die Autos vorbeibringen, das sind dann auch 10 bis 15 Autos oder sind es mehr?
Ja, Ich weiß nicht, ob die in mehreren Wellen kommen. Ich vermute das einfach mal. Also wir haben bei uns in der Straße schon bis zu 30, 35 Miles Autos stehen. Das ist eine kleine Anwohnerstraße. Darunter auch mehrere LKWs dann teilweise. Drei LKWs hintereinander haben wir sogar Fotos von gemacht. Und das ist dann eben halt schon ganz schön heftig. Ob die jetzt einmal, zweimal oder dreimal kommen, das habe ich jetzt auch nicht so beobachtet. Aber zumindest einmal alle auch in Miles T-Shirts und so weiter. Also das sind auch Mitarbeiter von denen. Und da ist eine Systematik hinter. Es geht jetzt nicht darum, für die Endkunden 1, 2, 3 Autos zur Verfügung zu stellen, sondern es werden systematisch Kosten für die Firma gespart am Flughafen. Und dafür werden die ganzen Fahrzeuge dann eben halt richtig flottenweise in die Straßen gebracht.
Und nur damit wir das einmal klarstellen, das Problem an der Sache ist ja, also von deiner Warte beziehungsweise von der Warte der Anwohner aus gesehen, dass das, was Miles da macht, ist nicht verboten.
Genau. Also das ist natürlich erlaubt. Ich habe auch dem Landesbetrieb Verkehr dann mal geschrieben. Die haben sich auch zurückgemeldet, haben mir dann eine Stunde lang erklärt, dass das ja alles gut und in Ordnung ist. Aber es hat halt ein bisschen was Hilfloses. Natürlich ist dieses Miles-Angebot gewollt und wie gesagt, ich finde es auch gut, aber eben halt für einzelne Kunden. Und deswegen ist es erlaubt, die Fahrzeuge abzustellen, auch wenn sie 35 in eine kleine Straße stellen. Ne? Das ist grundsätzlich erlaubt und das ist das Problem. Da wird nicht differenziert zwischen 2, 3 Autos für Endkunden und wir verlagern mal unseren Firmenparkplatz in den öffentlichen Raum.
Nun würde ich mal vermuten, du hast dich an uns gewandt. Du hast dich sicherlich auch schon an Miles gewandt. Was sagen die denn?
Ja, Miles, ich sag mal, versteckt sich ja so ein bisschen hinterm Callcenter. Da kriegt man keine vernünftigen Antworten als Endkunde jedenfalls, als normaler Bürger. Und daher war ja auch die Hoffnung, das ist ja nicht nur ein Thema von mir, sondern wird hier im Stadtteil, auch in den sozialen Medien schon stark diskutiert. Einige hatten sich auch schon an die Printmedien mit den großen Buchstaben gewandt und ich höre euch immer morgens beim Laufen ganz gern. Deswegen war die Idee, vielleicht nehmt ihr euch ja mal der Sache an. Aber so als normaler Bürger, sage ich mal, kommt man an diese Firma gar nicht ran. Da ist diese Schwelle Callcenter davor.
Also erstmal freuen wir uns natürlich, dass ihr sagt, wir wenden uns mal ans Abendblatt, beziehungsweise in dem Fall auch an den Podcast hier an Hamburg am Morgen, an den Podcast vom Abendblatt. Und unsere Frage ist natürlich dann auch, es ist so ein bisschen schwer als Außenstehender zu beurteilen, wenn du die Zahl 10 bis 15 nennst oder 30 Fahrzeuge oder was auch immer, sagt jeder sofort, mein Gott, ist das viel, 3 bis 5 Fahrzeuge, aber wären dann okay? Also wo zieht ihr da als Anwohner die Grenze?
Ich glaube, das ist jetzt schwer zu sagen. Für mich ist die Unterscheidung eben halt zwischen, wir machen legitim ein Angebot für potenzielle Kunden, indem wir da einzelne Fahrzeuge hinstellen. Zum Missbrauch, wir sparen Kosten auf Kosten der Allgemeinheit, indem wir ganze Fahrzeugflotten statt eigene Plätze anzumieten am Flughafen, das in die Anwohnerstraßen bringen. Richtig systematisch mit Gruppen von Männern, die dafür bezahlt werden, das zu tun. Also ich finde, da ist so diese Schwelle, ohne dass ich jetzt sagen würde, das sind jetzt 3, 5 oder 10 Fahrzeuge, sondern einfach dieser systematische Missbrauch.
Und ganz offensichtlich die Auskunft, die du bekommen hast, da muss ich natürlich auch lachen, wenn diese Herren auch noch direkt zugeben und sagen, naja, meine Firma hat einfach zu wenig Parkplätze am Flughafen gemietet oder bekommt nicht mehr Parkplätze, kann ja auch sein. Aber das dann sozusagen das Problem auf euch auszulagern.
Ja, das hat es eben halt dann nochmal plakativ dargestellt. Ich hoffe, derjenige kriegt dann keinen Ärger für diese Aussage. Ich habe schon gedacht, das gibt er so offen zu, hat mich auch gewundert. Ja, aber ist halt so, ne?
Sönke Schlüter, vielen Dank. Und der Mann hat auf jeden Fall Humor. Seine Mail hat er unterschrieben mit viele Grüße aus Hamburg, Miles Büttel. Aber zurück zum Fall. Was sagt denn die andere Seite? Was sagt der Carsharing-Anbieter Miles? Die Firma möchte uns kein Interview geben, aber es gibt ein schriftliches Statement. Und zwar von Nora Götte. Sie hat folgende Position bei Miles. Lead Public Relations and Communication. Ich tippe mal, das heißt übersetzt, Nora ist Pressesprecherin. Sie hat uns folgendes per Mail übermailt, hier ein Auszug. Wir möchten betonen, dass das Vorgehen der letzten Wochen kein übliches Vorgehen ist und inzwischen keine Fahrzeuge mehr außerplanmäßig in den Bereichen Alsterdorf, Fuhlsbüttel und Winterhude stehen. Sollte es dennoch zu Unannehmlichkeiten für die Anwohner einzelner Straßen gekommen sein, so bitten wir um Entschuldigung. Danke an Nora Götte von Miles. Also, und das ist jetzt wichtig für unseren Hörer Sören Schlüter, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Miles bittet für die Unannehmlichkeiten um Entschuldigung. Okay, das ist doch schon mal gut. Und Miles verspricht, inzwischen parken sie ihre Fahrzeuge nicht mehr außerhalb der entsprechenden Bereiche. Da müssten Sönke oder weitere Anwohner einmal Feedback geben. Ist das so? Falls ja, dann würde ich sagen, hat sich doch gelohnt, dass wir mal nachfragen. Übrigens, wir hatten auch die Verkehrsbehörde angehauen. Was sagen die Verantwortlichen dort zu dem Fall? Dennis Krämer, der Pressesprecher, hat uns Folgendes gemailt. Die Situation in Langenhorn ist uns in der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende bekannt und aktuell nicht zufriedenstellend. Die Behörde wird sich mit Miles austauschen und den Anbieter für ein anderes Vorgehen in Langenhorn sensibilisieren. Also, in der Geschichte ist Bewegung. Und wir hier beim Abendblatt freuen uns, wenn wir besonders für die Anwohner rund um den Flughafen eine gewisse und kurzfristige Sensibilisierung der Verantwortlichen bei Miles erreichen konnten. Eskaliert die Situation rund um den Kinder- und Jugendnotdienst in der Feuerbergstraße? Oder ist das aktuell einfach nur eine unglückliche und vielleicht zufällige Anhäufung von schweren Zwischenfällen, die in Zusammenhang mit der Feuerbergstraße an die Öffentlichkeit gelangen? Fragen wir Polizeireporter André Zankwakili nach seiner Einschätzung. André, der letzte Fall, der hochgekocht ist. Du hast darüber ausführlich für das Abendblatt berichtet. Da geht es um einen 11-Jährigen. Er kam als unbegleiteter Flüchtling aus Nordafrika nach Hamburg und landete dann in der Feuerbergstraße. Jetzt ist der Junge im Ruhrgebiet aufgegriffen worden. Was kannst du uns über den Fall erzählen?
Also das ist schon ein extremer Fall, das muss man sagen. Also mir hat mal jemand erzählt, wenn man den im Polizeicomputer aufruft, dann rattert die Maschine erstmal. Also der hat da fast 200 Einträge drin. Da sind natürlich auch Vermisstenfahndungen bei nach ihm, weil der immer wieder abhaut aus der Unterkunft. Aber es sind natürlich auch zahlreiche Einbrüche und Straftaten dabei. Und die Zahl der Einbrüche hier in Hamburg wird auf um die 70 festgelegt. Das sind jetzt die Taten, die man ihm zurechnen kann. Wie hoch die Dunkelziffer ist, weiß man ja nicht. So, und er ist eigentlich immer wieder ins Kinderheim an der Feuerbergstraße gekommen und ist dort auch immer wieder abgängig und hatte sich jetzt zuletzt zum Wochenende auf in den Ruhrpott gemacht. Und das Interessante ist, eigentlich ist das ja ein minderjähriger, unbegleiteter Flüchtling, aber da hat man ihn dann aufgegriffen mit seinem Bruder, der 17 ist.
Okay, aber wir wissen nicht, warum er dorthin gefahren ist.
Ja, sieht so ein bisschen nach Familienbande aus, weil er wird, wenn er seinen Bruder getroffen hat, wird man sich ja irgendwie verabredet haben. Der wird ja nicht die Nadel im Heuhaufen gesucht haben. Jo, also die werden schon kommuniziert haben. Und dann ist er ja in Dortmund erstmal von der Polizei aufgegriffen worden. Das war im Zusammenhang mit einem Raub. Wobei ich seine Beteiligung dabei oder welche Rolle er bei diesem Raub spielte, weiß ich nicht. Dann ist er ja in so eine, auch dem Jugendnotdienst dort übergeben worden. Dann ist er wieder abgehauen und dann ist er als nächstes von der Bundespolizei beim Schwarzfahren aufgegriffen worden. Und da hatte er dann Uhren und Ringe bei sich, die vermutlich auch wieder auf Straftaten standen. Und dann hieß es, dass er jetzt in sowas wie ein geschlossenes Heim gekommen ist. Das hat man erst so ein bisschen abgefeiert hier, aber mittlerweile hat sich rausgestellt, dass es auch nicht so dufte, weil da soll er auch schon wieder abgehauen sein.
Was an der Geschichte, André, so ein bisschen, na, ich sag mal, frustrierend ist, wenn es um eine Person geht, die volljährig ist, also die ein bestimmtes Alter erreicht hat und diverse Vergehen auf dem Kerbholz hat, dann sagen wir, okay, nimmt man zur Kenntnis und dann muss das Gesetz halt in irgendeiner Form zum Tragen kommen. Hier ist es ja so, dass die Behörden das aufgrund seines Alters 11 Jahre einfach nicht in den Griff bekommen, oder sehe ich das falsch?
Ja, also das ist natürlich ein Problem. Also selbst wenn er Jugendlicher wäre, ist natürlich das Jugendstrafrecht maßgeblich, was nicht auf Strafe, sondern auf Erziehung aus ist. Er ist ja noch mal eine Stufe darunter. Er ist im Prinzip ja völlig zwanglos, weil er strafunmündig ist. Und damit das bedeutet, dass er nicht zur Rechenschaft gezogen werden kann. Das heißt, er kann so viel Taten begehen, wie er lustig ist und eigentlich auch was er lustig ist. Es hat keine Konsequenz. Das Schlimme ist, was ich dabei so selbst empfinde, ist, der ist unglaublich abgewichst. Der weiß wirklich genau, wie der Hase läuft. Und alles, was ich gehört habe, ist es auch so, dass er das wirklich auch ausspielt. Und das ist natürlich dann eine Situation, die ist wahrscheinlich bei diesen ganzen Dingen, die man so um Erziehung gemacht hat, in den Gedankenspielen der Pädagogen nie vorgekommen.
Heißt das, dass wir als Gesellschaft dem Fall komplett hilflos gegenüberstehen oder gibt es irgendeinen Ausweg?
Ja, also es ist natürlich schwierig. Selbst wenn man diesen Jungen nicht bestrafen möchte, was natürlich vielleicht auch mal ein pädagogischer Ansatz wäre. Aber selbst wenn man das nicht möchte, ist ja irgendwann mal der Punkt gekommen, wo man mal die Menschen vor diesem Kerl schützen muss. Ja. 70 Einbrüche heißt, 70 Leute wissen, dass bei denen jemand in der Bude rumgekramt hat. Und es ist ja auch so, dass oft gesagt wird, so ein Einbruch macht auch mit dem Opfer etwas. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ganz viele Leute werden auch auf ziemlichen Kosten sitzen bleiben, weil das sind ja oft Selbstbeteiligungen bei Versicherungen etc. Da ist ja auch bei dem nie irgendwas zu holen und wird auch niemals irgendwas zu holen sein. Und die eigentlich die Aufsichtspflicht haben, der Staat in dem Fall, beziehungsweise der Träger, der das übernommen hat, die können sich locker zurücklehnen und sind für nichts haftbar.
Jetzt klär uns bitte noch mal einmal auf, wie da die rechtliche Lage eigentlich ist hier in Hamburg, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Gab es das mal, gibt es aber mittlerweile nicht mehr dieses, und das ist ja auch ein schlimmer Begriff, wenn man den mal ausspricht, eine geschlossene Anstalt, aus dem der Junge nicht rauskommt. Also das ist ja im Grunde so eine Art, Kindergefängnis, ich sag's jetzt mal etwas deutlicher, aber das gibt es ja nicht und es wäre ja so, wie du schilderst, möglicherweise die einzige Chance zu sagen, wir schaffen es, die Bevölkerung, die Menschen vor diesem Kind zu schützen.
Ja, man muss ja irgendwann mal, wir haben ja solche Fälle immer wieder, mal doller, mal weniger ausgeprägt. Wir hatten im letzten Jahr so einen 14-Jährigen, der als Gefährder eingestuft worden ist geradezu und der, sag ich mal, von der Polizei observiert wurde, weil so eine Gefahr von dem ausging. Man muss ja auch für solche, sag ich mal, Kuriositäten der Evolution irgendwie mal ein Rezept haben. Und zwar ein Rezept dahingehend, dass man A, mit denen umgeht, wie auch immer, aber auch irgendwie die Gesellschaft vor denen schützt. Es kann ja nicht sein, dass man am Ende einfach nichts weiter tut, als sagt, ja, und ist eben so. Also das ist für mich, wäre für mich sehr schwer zu schlucken. Es geht ja auch, und das muss man wissen, es geht ja auch um ganz, ganz wenige. Es ist ja nicht so, dass diese Konzepte, die sich die Leute ausgedacht haben, nicht funktionieren. Sie funktionieren ja bei einigen oder bei vielen vielleicht sogar, aber bei einigen eben überhaupt nicht. Und dann so zu tun, als wenn nichts wäre und einfach so weiterzumachen und keine wirklich Lösung zu suchen, das finde ich schon sträflich. Und was mich natürlich selbst immer noch so ein bisschen umhaut, ich mache diesen Job echt schon lange. Und ich finde das ja echt berauschend, wie lernresistent die sind und immer wieder über Jahre die Erfolglosigkeit in diesem Segment weiterführen.
Ja, aber wenn du sagst, diese Kinder, wir reden ja von Kindern, sind nicht bereit, in irgendeiner Form dazuzulernen, sprich in Richtung dazu zu lernen, so wie wir es verstehen würden, angepasst an unsere Gesellschaft, um es mal so einfach wie möglich auszudrücken. Nochmal, André, diese Frage um ein geschlossenes Heim, ich finde, das ist ja auch wirklich ein schlimmer Begriff, aber trotzdem, ich sag das jetzt so deutlich noch einmal. Wäre das hilfreich, wenn wir sowas in Hamburg hätten, oder sagst du, das ist richtiger Populismus, das bringt am Ende eh nichts?
Naja, ich meine, das ist ja, bei dem wäre es ja momentan die einzige Lösung, weil alles andere funktioniert ja nicht. Da muss man gar nicht lange drüber nachdenken, ob das hilfreich wäre oder das wäre. Das, was man macht, klappt einfach nicht. Null.
Lass uns auch noch mal ein Wort verlieren über den Kinder- und Jugendnotdienst in der Feuerbergstraße, der ja nicht dazu da ist, dass dort Kinder sich eine längere Zeit aufhalten. Das ist mir schon klar. Aber auf der anderen Seite, diese Feuerbergstraße ist immer wieder in den Schlagzeilen. Du wirst jetzt sagen, mal mehr, mal weniger. Aber täuscht der Eindruck, dass wir in letzter Zeit wieder vermehrt über Probleme dort sprechen? Oder ist das eigentlich ganz normal Business as usual, was da passiert im Negativen?
Ja, also es ist ja eigentlich so, dass manchmal Sachen ruchbar werden, wie viel dort tatsächlich läuft und was da alles passiert. Ich möchte es in Wirklichkeit, glaube ich, gar nicht wissen. Und die zuständige Behörde lehnt sich ja immer bequem zurück und verweist auf den Sozialdatenschutz, um sich dann sozusagen diesen lästigen Fragen und vor allem den unbefriedigenden Antworten zu entledigen. So, andererseits muss man sagen, die Leute, die in der Feuerbergstraße arbeiten, die können ja auch nur so arbeiten, wie es für sie zulässig ist und welche Möglichkeiten die haben. Ich glaube schon, dass man sich da viel Mühe gibt und dass man auch mit Herzblut oder viele mit Herzblut bei der Sache sind. Aber es ist eben einfach nur erfolglos. Und ich muss sagen, Hut ab vor den Leuten,
aber hallo,
die müssen dauernd mitmachen.
Aber hallo, das finde ich ist, glaube ich, auch das Schlusswort, auf das wir uns alle sofort einigen können. Wir können nur den Hut ziehen vor den Menschen, die dort arbeiten und versuchen, etwas zum Besseren zu bewegen.
Ja, also das ist tatsächlich so, dass man die Arbeit wirklich anerkennen muss, ist aber natürlich auf einer anderen Seite frustrierend, wenn man sieht, dass das über Jahrzehnte immer wieder regelmäßig nicht funktioniert. Und genau für diese Fälle muss man sich ja mal irgendwann eine tragfähige Lösung einfallen lassen und denen dann auch die Instrumente an die Hand geben, dass es funktionieren kann. Und dann werden alle zufrieden. Ich glaube auch, dass es für solche Jungen, also für Kinder oder Jugendliche besser ist, wenn man wirklich mal irgendwann Grenzen aufgezeigt bekommt. Weil was ich festgestellt habe in meiner ganzen Karriere, man hat ja denn, ich hatte schon in den 1990ern mit Crash Kids und so weiter zu tun. So, die haben sind auch alle diese Einrichtungen durchlaufen. Da ist ja aus kaum jemandem was geworden. Und irgendwann kommt ja der Tag, da sind die volljährig und dann über 21 und damit aus dem Jugendstrafrecht raus. Und dann kommt die volle Packung. Dann sitzen die am Ende im Knast.
Klingt schon ein bisschen frustig, oder? Wo sehen wir hier eine Chance auf Verbesserung der Zustände? Danke an Polizeireporter André Zanfakili. Wer sich für weitere Infos interessiert, nicht nur André hat dazu für abendblatt.de den einen oder anderen Artikel geschrieben, sondern auch unser Kollege Jens Meyer-Wellmann. Den entsprechenden Link haben wir in die Shownotes gepackt. Ich weiß natürlich nicht, ob es Ihnen genauso geht wie mir. Die Übertragungen aus Paris, so finde ich zumindest, machen verdammt viel Spaß. Die Einschaltquoten sind übrigens auch extrem gut und die Artikel auf abendblatt.de werden unfassbar oft aufgerufen. Einer der Kollegen, der für diese Inhalte zuständig ist, ist Abendblatt-Sportreporter Rupert Fabich, seit über 2 Wochen für uns vor Ort. Rupert, was war in der letzten Woche, in den letzten Tagen dein Highlight in Paris?
Dann würde ich mal 3 Highlights nennen. Das mache ich jetzt mal chronologisch in der Reihenfolge. Also ich habe vergangenen Freitag, müsste es gewesen sein, man verliert ja so ein bisschen das Zeitgefühl, Teddy Riner gesehen, den französischen Judoka, der das olympische Feuer entzündet hat, der bereits 4-mal Olympiasieger war, 35 Jahre, ein absoluter Gigant, also 2,04 Meter groß, 140 Kilo schwer, und der ist in Frankreich eine absolute Legende. Also du hast vor seinen Kämpfen gemerkt in der Arena auf dem Champ de Mars, was das, dieses Gold, was sie da holen wollten, für eine Bedeutung hat. Also das war wirklich eine Spannung, die konntest du greifen. Und er ist ja wirklich eine Naturgewalt, dieser Judoka. Und hat dann auch Gold gewonnen. Und das war was ganz Besonderes. Da saßen Sportlegenden in der ersten Reihe. Macron kam direkt auf die Matte gesprungen und hat ihn abgeschleckt. Und das war schon was Besonderes, zumal er am nächsten Tag mit dem Team auch nochmal Gold gewonnen hat. Also das hat sich schon gelohnt. Wurde fast noch getoppt 2 Tage später vom Tennisfinale. Djokovic gegen Alcaraz.
Unfassbares Spiel.
Wir haben es eben im Vorgespräch schon besprochen. Das war wirklich vom Niveau her sensationell. Also von beiden Spielern, auch Carlos Alcaraz ich habe geschrieben, dass es ein olympisches Finale war, das 3 Goldmedaillen verdient hätte. Ja. Eine für Alcaraz und 2 für Djokovic. Und auch da wieder diese immense Bedeutung. Du hast nochmal gemerkt, was Olympia für Sportler ist und in dem Fall auch für Djokovic, der nun wirklich alles gewonnen hat, zigfach. Und trotzdem war das für ihn, also er hat gesagt, so in erster Emotion heraus sicherlich, sein wichtigster und größter Sieg. Aber das hat man schon gemerkt, wie speziell das war, plus eben dieses Wahnsinnsniveau. Und Dienstagabend habe ich dann unsere 3x3-Mädels gesehen, die ja Olympiasieger geworden sind.
Ja.
Und das war auch wirklich cool, weil es war schon Wahnsinn. Am Wochenende hatte ich das abends noch gesehen, wie sie ins Halbfinale eingezogen sind. Die waren der krasseste Außenseiter in dem ganzen Teilnehmerfeld. Und als Gruppenerster ins Halbfinale einzuziehen, war schon eine sehr, sehr große Überraschung. Und dann lagen sie im Halbfinale gegen Kanada ja schon deutlich zurück, haben es geschafft, im Wurf in der letzten Sekunde Medaille. Das war schon unfassbar. Und auch gegen Spanien im Finale, wieder Außenseiter gewesen, lagen wieder hoch zurück und wieder die Nerven bewahrt. Und es ist auch einfach ein echt cooles Team und coole Mädchen. Das hat richtig Spaß gemacht mit denen.
Okay, Rupert, das war jetzt der Rückblick. Jetzt gucken wir mal voraus. Wir sind im Freitagmorgen und du freust dich auf die Wettkämpfe. Bei dir ist es ja auch diese totale Freude. Es ist ja keine Arbeit. Es ist ja, du gehst ja einem Hobby nach und wir beneiden dich alle. Was wirst du dir heute und am Wochenende angucken? Was für Wettkämpfe?
Also heute gehe ich zur rhythmischen Sportgymnastik, mal was ganz anderes, was ich noch nie live gesehen habe.
Okay.
Da helfe ich praktisch einem Kollegen Marcel Stein aus Berlin aus. Eigentlich ist es dessen Sportlerin, aber er hat genügend andere Termine und für mich hat es gepasst und ich freue mich ja auch immer mal hier bei Olympia was anderes zu sehen. Also ich mache natürlich auch viel Basketballberichterstattung hier, aber eigentlich habe ich Lust, viel mehr Lust mal auch andere Sportarten zu sehen. Und in dem Fall bin ich bei Daya Varfolomeev, die als große Goldfavoritin an den Start geht, als Deutsche, eine 17-Jährige. Da bin ich wirklich gespannt drauf, wie das wird und ob ich dann live mein zweites deutsches Gold hole. Am Wochenende kommt es ein wenig auf die vorherigen Resultate an, aber ich werde beim Beachvolleyball und beim Basketballfinale sein. Und das sind natürlich auch nochmal große Höhepunkte. Dann steht ja leider am Sonntagabend schon die Abschlussfeier an, die ich mir auch nochmal anschaue. Da bin ich gespannt, ob die, also sie wird nicht ansatzweise an die Eröffnungszeremonie heranreichen, nehme ich an. Aber ich denke schon, dass sie sich nochmal was Gutes einfallen lassen.
Es sei denn, also von wegen was Gutes einfallen lassen, wenn das tatsächlich stimmt und man liest es ja immer wieder, dass sich Tom Cruise da irgendwie vom Dach abseilen wird. Also das wäre dann natürlich, wenn du das live miterleben dürftest, da sage ich nur herzlichen Glückwunsch. Da werde ich dich ja mein ganzes Leben dann drum beneiden.
Das hätte was. Also ich bin vor dem Stade de France in Saint-Denis gibt es ein riesengroßes Scientology-Haus. Also kann man sich schon vorstellen, dass sich Tom Cruise hier wohlfühlt.
Ansonsten, mein Lieber, muss ich dir ja noch eine ganz schlechte Nachricht überbringen.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich habe mit der Buchhaltung gesprochen. Du wolltest ja irgendeine Taxiquittung einreichen, habe ich gelesen. Genau. Das habe ich schon mal vorgefühlt. Kannst du vergessen.
Weißt du nicht?
Nein, natürlich. Natürlich bezahlen sie das. Gar kein Thema. Aber ich musste sehr lachen, als ich das gelesen. Das ist auch eine Art und Weise, seine Spesen einzureichen über das Abendblatt direkt. Nicht schlecht, mein Lieber. Also viel Spaß in den letzten Tagen in Paris und danke für deine Berichterstattung.
Sehr, sehr gern. Euch auch. Schöne Grüße nach Hamburg.
Danke, Rupert. Und viele Grüße natürlich zurück nach Paris. So, wir sind durch. Zum einen für heute und zum anderen auch für die nächsten Wochen. Denn jetzt kommt der Urlaub. Und Sie, liebe Podcast-Freunde, kennen das natürlich auch, dieses Gefühl der Vorfreude. Mit das Allerbeste am Urlaub, die Vorfreude. Und insgesamt gilt, mal für eine längere Strecke raus aus dem täglichen Hamsterrad. Im September sind wir wieder am Start und dann, das kann ich schon mal ankündigen, auch mit einer überarbeiteten Version dieses Podcasts. Da spielt dann auch der tägliche Nachmittagspodcast vom Abendblatt, die Hamburg News, eine Rolle. Aber da müssen wir noch ein bisschen rumbasteln. Wie gesagt, jetzt erstmal Urlaub und möglichst viel Sonne. Schönes Wochenende, bleiben Sie gesund und bye bye.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.